Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Und wir sind heute auf der Suche nach dem Wir in unserer Gesellschaft. Das ist ja das Thema in unserer Denkfabrik 2021. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Unser Jahresthema. Darüber haben Sie alle abgestimmt. Und dieses Wir, das hapert ja oft schon daran, dass die Hälfte der Menschheit nach wie vor nicht gleichberechtigt ist. Und dieser Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, der gehen wir jetzt nach in unserem Sachbuchmagazin. Von Adam und Eva bis heute ins 21. Jahrhundert. Also wirklich ganz buchstäblich. Von den Steinzeitmenschen, die übrigens gleichberechtigter gelebt haben als wir heute, bis zu den Schweizerinnen zum Beispiel, die erst vor 50 Jahren wählen durften, und bis zu einer neuen Front von Antifeministen heute, im Jahr 2021, die Emanzipation zurückdrehen wollen. Vier Bücher in einer Stunde. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Als vor ein paar Jahrzehnten viele Frauen aufbegehrt haben gegen die Übermacht der Männer, da war wirklich unvorstellbar, dass wir auch im Jahr 2021 noch über die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern diskutieren würden. Aber offensichtlich lässt sich das Patriarchat dann doch nicht so einfach stürzen. Steckt es uns vielleicht doch in den Genen? Ein Evolutionsbiologe und ein Kulturwissenschaftler, die haben sich auf die Suche nach den Ursprüngen dieser Ungleichheit begeben. Der Primatenforscher Karel van Schaik und der Historiker und Literaturwissenschaftler Kai Michel. Und weil die beiden es gründlich machen, fangen sie wirklich ganz vorne an, nämlich bei Adam und Eva. Und sie versprechen uns nicht weniger als die Wahrheit über Eva, so heißt das Buch. Und beide, Kai Michel und Karel van Schaik, sind zu Gast in der Lesart. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Herr van Schaik, bevor wir zu dieser Wahrheit über Eva kommen, hatten Sie beide keine Angst, dass Sie mit diesem Buch als typische Mansplainer ausgelacht werden? Also zwei Männer, die nochmal in einem ganz dicken Buch aufschreiben, was Frauen eh längst wissen?
Ja, und da kommt noch dazu, dass wir beide alt und grau sind. Oder vielleicht spreche ich nur für mich im Moment. Aber die Wahrheit über Eva ist ja eigentlich, dass wir die Lüge über Eva aus der Welt schaffen möchten. Und das Buch hat alles zu tun mit Verhältnissen zwischen den Geschlechtern. Und die Lüge ist von den Männern in die Welt gesetzt. Also haben wir doch eine Verantwortung als Männer, das auch wieder zurechtzumachen.
Okay, jetzt bringen Sie uns also die Wahrheit über Eva. Wir kennen alle diesen Mythos von der schwachen Frau, die sich verführen lässt, die von der verbotenen Frucht isst und damit die Menschheit ins Unglück stürzt. Alles gelogen, schreiben Sie jetzt. Herr Michel, was ist denn die Wahrheit über Eva?
Ich glaube, dieser Wahrheitsbegriff ist wichtig, dass man versteht, wie Karel eben schon sagte, es geht uns wirklich darum, die Lügen über Eva aus der Welt zu räumen. Wir wollen keine neuen Wahrheiten verkünden, sondern eben zeigen, es ist weder die Biologie noch Gott gewesen, der die Frauen zum zweiten Geschlecht verdammt hat, sondern das ist eine kulturelle Verirrung gewesen, dass 99% der Menschheitsgeschichte Gleichberechtigung kein Problem gewesen ist, dass auch starke Frauen eigentlich das Erfolgsgeheimnis unserer Spezies gewesen sind. Das ist eigentlich, wenn man es auf Wahrheit über Eva fokussieren wollte, unsere Wahrheit.
Wenn wir diese biblische Eva uns nochmal angucken, hatte ich bei Ihnen den Eindruck, man könnte sie sogar genau andersrum lesen, nämlich als das starke Geschlecht, weil sie sich überhaupt nicht von so kleinlichen Verboten irgendeiner höheren Autorität beeindrucken lässt.
Da haben Sie völlig recht. Das ist ja eigentlich auch ein Kompliment, dass Eva dort als Protagonistin auftritt. Und das ist ja auch eigentlich sehr typisch für die längste Zeit der Menschheitsgeschichte. Eva gibt nichts darauf, was ihr irgendwelche Autoritäten verordnen. Sie überlegt selbst, sie kommt dann zu ihrem eigenen Urteil, fragt auch nicht ihren Mann um Erlaubnis, sondern greift nach dieser Frucht und teilt sie dann. Und insofern steht das eigentlich für die starke Position der Frauen, die sie die längste Zeit der Menschheitsgeschichte innegehabt haben.
Das Spannende an dem Buch ist jetzt ja wirklich dieses Interdisziplinäre, also der Historiker und der Affenforscher, dieses Verbinden von kulturwissenschaftlichem Blick und evolutionsbiologischem Blick. Und deshalb schreiben sie auch über zwei Evas, also diese biblische, die wir gerade genannt haben, aber auch über die biologische Eva. Karel van Schaik, wen meinen Sie, wenn Sie von der biologischen Eva schreiben?
Ja, sie hat niemand gesehen und sie hat es wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ist eine Rekonstruktion natürlich. Aber anstatt 6000 Jahre alt, wie in der Bibel steht, ist die Menschheit irgendwo zwischen 2 Millionen und 300.000 Jahre alt, je nachdem, wo man sagt, jetzt fangen wir an, über Menschen zu reden. Und wie Kai schon gesagt hat, bevor dieses Patriarchat entstanden ist vor ungefähr 5000 Jahren, gab es ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Es gab Teamwork, es gab Teilen, es gab einander unterstützen und helfen, auch bei der Kinderaufzucht und so weiter. Also eine ganz andere Eva als später rekonstruiert ist. Eigentlich noch nicht so wie in Genesis, aber sicher, als wie man sie später gesehen hat.
Also wie war das Geschlechterverhältnis zur Zeit des Jagens und Sammelns? Wie haben denn die Steinzeitfrauen die Männer in Schach gehalten?
Ja, es stimmt, dass die Männer natürlich stärker waren. Aber die Frauen hatten auch so ihre Waffen. Aber das Wichtigste war, sie waren ökonomisch mehr oder weniger gegenseitig abhängig. Also die Frauen haben im Durchschnitt gesammelt, die Männer im Durchschnitt gejagt, aber auch vieles gemeinsam gemacht. Das bedeutet, dass der eine konnte nicht ohne die andere und umgekehrt. Da kommt noch dazu, die waren noch nicht angesiedelt. Also beide Geschlechter konnten noch mit ihrer Familie in Kontakt bleiben. Und das bedeutet auch, dass die Frauen nicht isoliert waren und von ihren Ehemännern und deren männlichen Verwandten, wie später, dominiert werden konnten.
Es gibt da so ein paar Wegmarken in der Menschheitsgeschichte, die auch in anderen Büchern immer wieder so als zentrale Punkte für die Entstehung von Ungleichheit genannt werden, wie zum Beispiel das Sesshaftwerden, das Erfinden von Ackerbau und auch diese Erfindung von Privateigentum, die ja überhaupt erst durch beides möglich wird, ist auch bei Ihnen ganz zentral. Warum geht die Erfindung des Privateigentums so zulasten ausgerechnet der Frauen?
Wenn man sich ansiedelt und die Ackerbau wird produktiv, und das kommt erst viel später, wenn es auch zum Beispiel Metallwerkzeuge gibt und so weiter, dann gibt es da große Begehrlichkeiten. Da gibt es gutes Land, da gibt es Vorräte, da gibt es gute Häuser wahrscheinlich, und die muss man verteidigen. Die Verteidigung geht durch Männerallianzen, und die Männer, die müssen sich gegenseitig total blind vertrauen können. Das bedeutet, es entwickeln sich Clans von verwandten Männern. Das bedeutet erstmal als erster Schritt, dass die Frauen irgendwo anders herkommen müssen. Als zweiter Schritt sehen wir dann, dass das Land auch Privateigentum wird und nicht mehr Kommunaleigentum. Die Vorräte und die Häuser werden Privateigentum. Dann entstehen also Arm und Reich. Und dann entsteht eine soziale Ungleichheit. Das führt zu Polygamie, das führt zu Vererbung an Söhne. Und da sind wir beim Patriarchat, dass die ganze Gesellschaft so organisiert wird, dass die reichen, mächtigen Herren und ihre Söhne alle Macht bekommen. Die Frauen sind ja sowieso, die kommen irgendwo anders her, die werden gekauft, könnte man sagen. Das bedeutet, dass sie sich in ein Gefüge einfügen müssen, das völlig männerdominiert ist. Und so ist die männliche Vorherrschaft entstanden, also mit Privateigentum und Vererbung.
Das Faszinierende daran ist auch, dass dieser Prozess damit einhergeht, dass die Frauen vereinzelt werden. Sie kommen in fremde Familien, sind dort erstmal isoliert, müssen arbeiten, müssen Kinder zur Welt bringen. Und was dort geschieht, ist, sie verlieren ihre alten Netzwerke, ihre alten Allianzen. Und das schwächt sie natürlich. Und das ist so eine der Sachen, die ganz wichtig ist, auch in so unserem Buch, dass wir zeigen, wie wichtig Frauenallianzen, Frauennetzwerke sind für die starke Position der Frauen.
Sie galoppieren in ihren 700 Seiten durch 2 Millionen Jahre, muss man sagen. Deswegen springen wir jetzt auch mal ganz gewaltig, nämlich wenn zu diesen Prozessen jetzt noch doch wieder die Religion, Stichwort Eva, dazukommt und insbesondere die christliche Religion und die katholische Kirche, die dann entsteht. Denn was die Frauen damals auch so unabhängig machte, war, habe ich den Eindruck, dass damals diese Idee der lebenslangen monogamen Ehe noch überhaupt nicht erfunden war, Herr Michel. Warum stellt sich die als so ein Gefängnis für Frauen heraus?
Weil sie die Frau an einen einzigen Mann bindet, weil es auch die meiste Zeit einfach eine Alibi-Monogamie war. Das Ideal der ewigen absoluten Treue galt nur für die Frauen. Für die Männer war es sowieso auch gerade, dann kommt dieser ganze griechische Einfluss hinzu, gang und gäbe, dass sie Geliebte hatten und dergleichen mehr. Und das Besondere mit der Religion ist eben, dass das Patriarchat schon viel älter ist, aber durch die Religion und vor allem durch den Monotheismus erhält das Patriarchat den göttlichen Segen. Dann ist die Welt so eingerichtet und sei es nur als Strafe für Evas Vergehen. Und das passiert dann im Christentum, weil dann diese religiöse Unterordnung der Frau und die Legitimation dafür verschmilzt mit der griechischen Philosophie, die in das Christentum einfließt. Aristoteles und dergleichen haben ja gesagt, die Frau, das ist eigentlich ein Mängelwesen, ein minderwertiger Mann. Das kommt zusammen auch mit der frühen Naturwissenschaft, Medizin. Und damit wird dann das, was wir so die patriarchale Matrix werden, komplett. Und dann schließt sich der Kreis, weil die Frauen endgültig den Männern untertan sind und, wie es bei Paulus heißt, der Mann ist einfach das Haupt der Frau.
Das Spannende an Ihrem Buch, auch das habe ich schon gesagt, ist ja wirklich, wie Sie die verschiedenen Disziplinen verbinden. Und das machen Sie nicht zum ersten Mal. Sie haben schon mal ein gemeinsames Buch geschrieben über die Bibel als Tagebuch der Menschheit. Wie arbeiten Sie da zusammen? Schreibt da der Biologe die Biologie-Themen und der Kulturwissenschaftler die Kultur-Themen oder bewusst andersrum? Ich habe am Tonfall nicht erkannt, wer was schreibt.
Nein, das Schreiben ist meine Sache, weil es ja auf Deutsch geschieht und Karel lange in den USA gelebt hat, von Hause aus Niederländer ist. Insofern ist es eigentlich, und das ist das Schöne, es ist ein ständiger Dialog. Also wir treffen uns und haben vorher das Thema verabredet, diskutieren das, bringen unsere Sichtweisen rein, sind beide, auch beim Bibelbuch fühlten wir uns die ganze Zeit wie auf Schatzsuche. Also wir waren einfach neugierig und haben diese ganzen Sachen diskutiert. Und insofern habe ich dann eine erste Version geschrieben, die Karel kommentiert hat, dann haben wir wieder diskutiert und so ging das immer weiter hin und her. Also insofern ist dieses Buch ein ständiger Dialog und das ist es auch, was uns eigentlich am Herzen liegt für die Leser. Also wir wollen nur das Wissen, das wir zusammen ausgegraben haben, den Lesern zur Verfügung stellen und sie jetzt nicht mit unseren Wahrheiten vor den Kopf stoßen, sondern sie zu diesem Dialog einladen.
Waren Sie sich da immer gleich einig? Also jetzt insbesondere, Herr van Schaik, ich beobachte in der Gegenwart, wenn konservativ argumentiert wird, der Feminismus sei irgendwie zu weit gegangen, dann wird gerne mit Natur und Evolution argumentiert. Sie sind jetzt Evolutionsbiologe. Waren Sie sich trotzdem auch gleich einig? Nee, evolutionär lässt sich die Ungleichheit nicht begründen?
Genau, also das ist ein gegenseitiges Lernprozess natürlich. Die Biologen sind, könnte man sagen, durch ihre Ausbildung dazu geneigt, überall Gene zu sehen und die Kultur einfach zu vernachlässigen. Ich hatte das Glück, dass als Primatenforscher ist man schon ein bisschen näher bei Menschen dran und muss man auch bei Primaten mit Kultur rechnen und all diese Einflüsse mit einbeziehen. Aber ja, man hat die Neigung, aber da kommt der Dialog. Und dann merkt man, wenn man sich gegenseitig vertraut und weiß, dass man beide auf die Suche ist und nicht irgendwie eine Debatte gewinnen möchte oder sowas, dass in diesem Dialog entsteht dann etwas ganz Spannendes. Nämlich, wir sehen, die Kultur alleine kann es nicht erklären. Die Biologie alleine kann es nicht erklären. Es ist nur die Interaktion zwischen den zwei. Und das ist genau das Spannende an unserer Zusammenarbeit, dass wir beide versuchen, eine so gut mögliche Erklärung herzustellen. Und egal, wo wir landen, wir schauen einfach, wo die Fakten, wo die uns hinführen.
Es ist auch schon deutlich geworden, was Sie vorhin gesagt haben, 99% der Menschheitsgeschichte sind ohne diese Ungleichheit ausgekommen. Am Ende frage ich mich, wann das so eine junge Sache ist, so eine junge Erfindung, dann müsste sie sich doch eigentlich auch wieder gut abschütteln und überwinden lassen. Warum tun wir uns als ach so aufgeklärte Menschen so schwer, auch nur die gleiche Geschlechtergerechtigkeit wie Steinzeitmenschen hinzubekommen?
Also das war etwas, was mich bei der Arbeit auch am meisten verblüfft hat, weil man sonst eigentlich denkt, Kultur ist veränderbar, ganz klar, das ist sie. Aber wir haben auch festgestellt, eigentlich ist die Kultur das, was uns Probleme bereitet. Also sie ist viel hartnäckiger. Die Biologie öffnet ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten. Wir sind dort extrem flexibel. Aber wir sehen es ja auch im Alltag, also wie man isst, was man essen darf, wie man sich verhalten soll. All diese Sachen, die wir einmal gelernt haben. Und das ist ja das, was wir zweite Natur nennen. Das ist uns so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass es uns extrem schwer fällt, das zu lösen. Aber wie Sie eben sagten, 99% der Menschheitsgeschichte war Gleichberechtigung kein Problem, auch nicht für die Männer. Also insofern, warum soll es das heute sein? Und wenn wir uns dieser Prozesse bewusst werden, was dort schiefgelaufen ist, fällt es natürlich viel einfacher, die heutige Kultur zu verändern.
Der Blick in die Vergangenheit zeigt ja auch, Sie haben vorhin schon ein paar Faktoren genannt, weibliche Allianzen sind ganz wichtig, ökonomische Selbstständigkeit und sexuelle Autonomie. Wären das Ratschläge für heute?
Absolut. Und eigentlich könnte man sagen, uns wird ja häufig gefragt, ja, wieso brauchen wir das Buch überhaupt noch? Denn es stimmt schon, dass in, sagen wir mal, Nordwesteuropa eigentlich die Reise fast zu Ende ist, nicht? Wir fast die Gleichheit erreicht haben, erzielt haben. Aber es gibt immer noch verborgene Elemente, zum Beispiel in der Medizin oder auch im Beruflichen, in der Entlohnung und so weiter. Also wir sind noch nicht ganz da und dieses Wissen jetzt, dass es nicht biologisch ist, dass es nicht göttlich verordnet ist. Das kann uns helfen, um wirklich die ganze Sache zu Ende zu denken und endgültig die echte Chancengleichheit und Gerechtigkeit zu erreichen.
Das sagt Karel van Schaik. Er hat zusammen mit Kai Michel das Buch geschrieben, Die Wahrheit über Eva, die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. Das sind 700 Seiten, die kosten 26 Euro und sind bei Rowohlt erschienen. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch.
Wir danken Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es gibt ein Wort, das ist ein einzelnes Wort, aber wenn Sie das benutzen, dann ist Ihnen die Aufmerksamkeit sicher und vor allem die Aufregung. Ich meine das Wort Gender. Wenn Sie das irgendwo dranhängen, Sie zum Beispiel gendergerecht sagen oder auch Gendergaga, dann boom, geht die Diskussion los. Das Wort Gender ist zu einem richtigen Kampfbegriff geworden, in einem richtigen Kulturkampf. Und diesen Kulturkampf, den untersucht jetzt ein Sammelband, den Annette Henninger gemeinsam mit Ursula Birsel herausgegeben hat. Antifeminismen, so lautet der kurze Titel des Bandes. Annette Henninger lehrt Politik und Geschlechterverhältnisse in Marburg und sie ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Frau Henninger.
Hallo.
Wie erklären Sie sich das, dass dieses Wort Gender so derartig verlässlich die Emotionen hochkochen lässt?
Ja, wir haben seit einigen Jahren, beobachten wir dieses Phänomen, ne, in den Medien, im Feuilleton, in den Printmedien ist regelmäßig eine Aufregung über die Genderforschung und die vermeintlichen oder teilweise auch etwas verkürzt wiedergegebenen Erkenntnisse der Genderforschung. Insgesamt ist das, glaube ich, in einen größeren Kontext einzuordnen, das tun wir auch in unserem Buch, nämlich in den Kontext antifeministischer Mobilisierungen, die es seit dem Aufkommen der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert in Wellen immer wieder gibt. Und die richten sich gegen aktuelle Debatten und Forderungen und Emanzipationsbestrebungen der Frauenbewegung und des Feminismus. Nun haben wir ja in Deutschland, wie auch in anderen Ländern, seit den 70er Jahren mit der zweiten Welle der Frauenbewegung auch eine akademische Forschung zu diesen Themen, zunächst als Frauenforschung, in den letzten Jahren dann auch als Geschlechterforschung oder eben als Gender Studies. Und dort gibt es Debatten darüber, dass Geschlecht sozial konstruiert ist. Und genau dieses wird dann zum großen Aufreger in diesen Diskussionen, also es wird der Genderforschung unterstellt, sie würde quasi propagieren, Menschen könnten mehrfach täglich nach Wunsch ihr Geschlecht wechseln oder sie würden propagieren, Biologie oder Körper spielten überhaupt keine Rolle und würden quasi den neuen Menschen heranzüchten wollen.
Dagegen wenden Sie sich ja auch in dem Buch sehr klar und schreiben viele, die solche Vorwürfe erheben, die hätten sich offensichtlich nicht ernsthaft mit Gender Studies auseinandergesetzt. Wenn wir noch bei diesem Wort bleiben, bei diesem Begriff, bei diesem Etikett. Das Faszinierende, was auch in Ihrem Sammelband sehr deutlich wird, ist ja, dass sich hinter diesem Kampf gegen Gender die verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen zusammenfinden. Also von besorgten Eltern in Baden-Württemberg, die gegen Sexualkundeunterricht protestieren, über die AfD bis zu evangelikalen Christen und rechtsextremen Identitären. Warum hat dieser Begriff Gender so eine Kittwirkung? Warum hält er die so zusammen?
Was dahinter steht, also Geschlechterforschung mit dieser Diskussion darüber, dass Geschlecht eben in sehr viel stärkerem Maße sozial und damit auch gesellschaftlich beeinflusst sei, bedeutet ja auch, man kann es verändern. Man kann also politische Maßnahmen ergreifen, um mehr Gleichstellung herzustellen. Im Gegensatz dazu kämpft ein breites Bündnis von Akteuren, die haben Sie gerade genannt, darum, die bisherige Geschlechterordnung aufrechtzuerhalten, zu verteidigen oder gar eine Retraditionalisierung auch wieder herbeizuführen. Und die, was die vereint, ist die Behauptung, dass Geschlecht entweder quasi einer gottgegebenen Ordnung entstammt, wenn Sie religiös-fundamentalistische Akteure nehmen, oder unter Berufung auf Natur behauptet wird, dass es Männer und Frauen gibt und nicht etwa ein drittes Geschlecht und dass Frauen und Männer bestimmte Eigenschaften und Rollen in der Gesellschaft hätten. Das sei quasi naturgegeben. Und die Aufregung entsteht quasi daraus, dass die Geschlechterforschung ja genau diese Natürlichkeit der Geschlechterverhältnisse hinterfragt und sagt, nee, sehr viel daran ist eben gesellschaftlich bestimmt. Also es geht im Kern um eine politische Kontroverse, die sich darum dreht, begreift man Geschlechterverhältnisse als sozial hervorgebracht und damit als veränderbar? oder beruft man sich auf eine Position, in der das als gottgegeben und naturgegeben gilt und damit auch Ungleichheiten und Herrschaftsverhältnisse in den Geschlechterverhältnissen legitimiert werden.
Das hieße ja aber, dass die, die dagegen ankämpfen, die Genderforschung sehr wohl richtig verstanden haben. Denn dieser Gedanke, es gäbe eine natürliche Familie, der wird ihnen ja wirklich weggenommen.
Genau, also sozusagen diese Stoßrichtung, die wird richtig verstanden. Aber viele Dinge, die da im Einzelnen behauptet werden über die Geschlechterforschung, sind arg verzerrend oder es werden teilweise Falschinformationen bemüht oder auch verschwörungsideologisch argumentiert. Also wenn zum Beispiel behauptet wird, die Feministinnen seien schuld, dass die Deutschen aussterben, oder wenn gesellschaftliche Veränderungen quasi einzelnen Personen oder politischen Bewegungen wie dem Feminismus in die Schuhe geschoben werden, also wenn die quasi zum Sündenbock gemacht werden für komplexe Entwicklungen wie zum Beispiel den Wandel des Arbeitsmarktes und die Pluralisierung von Familienformen. Da ist ja nicht nur der Feminismus und die Behauptung, dass Geschlecht konstruiert sei, dran schuld, sondern dahinter stehen ja auch wirklich komplexe Prozesse des sozialen Wandels.
Sie haben vorhin schon die historische Dimension des Ganzen angesprochen, also dass es Antifeminismus schon im Grunde seit dem Kaiserreich gab und gibt. Gleichzeitig argumentieren Sie auch in Ihrem Buch, dass solche antifeministischen Angriffe seit der Jahrtausendwende deutlich zunehmen würden. Woran liegt das? Ist das eine Pendelbewegung eben auf gesellschaftliche Liberalisierung, die ja auch zugenommen hat?
Ja, zum einen, also es gibt eine modernisierungstheoretische Erklärung in der Forschung, die sagt, solche Modernisierungsprozesse, die bringen Verunsicherungen hervor und solche Bewegungen werden dann interpretiert als Reaktion auf Verunsicherungen. Allerdings kann man schon beobachten, dass es eben zu bestimmten Zeitpunkten zur Verschärfung solcher Debatten kommt. Und diese aktuelle Mobilisierungswelle wird zum einen darauf zurückgeführt, dass in der zweiten Hälfte der 90er Jahre konservative Kreise der katholischen Kirche nach einem Gegendiskurs gesucht haben, nach Modernisierungsbestrebungen auf UN-Ebene, wie es zum Beispiel mit der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo oder mit den Weltfrauenkonferenzen gegeben hat. Und diese Akteure sehr früh wesentliche Argumente dieses aktuellen Gender-Diskurses implementiert haben. Der ist dann auf breitere Resonanz gestoßen in vielen europäischen Ländern ab den 2000ern mit dem Aufstieg rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen, sich dann auch Versatzstücke dieses Diskurses zu eigen gemacht haben und auch festgestellt haben, dass das zieht, ne? Dass man damit die Leute mobilisieren kann und dass man damit Bündnisse schmieden kann, die ja doch ein ideologisch recht diverses Spektrum zusammenbringen. Ne? Also wenn sie christliche fundamentalistische Akteure und Rechte und Rechtsextreme auf der anderen Seite nehmen, die sind sich ja nicht in allen Punkten politisch ganz grün.
In diesem dann aber schon, und das ist ja ein zentrales Argument oder eine zentrale Erkenntnis Ihrer Forschung in diesem Band, wie eng Antifeminismus mit Rechtsextremismus zusammenhängt. Sie gehen so weit, nicht nur von einem Kulturkampf zu schreiben, sondern auch von einem Angriff auf die Demokratie. Machen Sie damit nicht genau dasselbe, was Sie der Gegenseite vorwerfen, nämlich ein riesiges Untergangsszenario zu beschwören?
Also man muss da schon genau hingucken. Nicht alle Akteure, bei denen man Versatzstücke antifeministischer Argumentation beobachten kann, wollen damit die Demokratie angreifen. Ne? Eltern, die sich Sorgen über die Einführung von Sexualpädagogik in ihrer Kita machen, denen steht es jetzt nicht im Sinn, damit die Demokratie anzugreifen. Aber bestimmte dieser Akteursgruppen verbinden mit diesen antifeministischen Diskursen ein rückwärtsgewandtes Verständnis der Geschlechterverhältnisse, das auf der Vorstellung naturgegebener und damit festgeschriebener gesellschaftlicher Positionen und Hierarchien basiert, was damit verknüpft ist, dass es da quasi nichts politisch auszuhandeln gibt. Ne, sondern die stellen sich quasi die homogene Volksgemeinschaft vor, wo Männer und Frauen ihren qua Natur vorgegebenen Platz haben Und da wird es dann schon für die Demokratie, für unsere Vorstellung von Demokratie schwierig, die ja darauf basieren, dass Menschen unterschiedlich sind, dass Gesellschaft plural ist, dass es unterschiedliche, auch konflikthafte Interessen gibt, die in demokratischen Diskursen auch gerne mal kontrovers ausgetragen werden müssen. Und solch einer Vorstellung von einer konflikthaften und diskursorientierten Demokratie sind die antifeministischen Vorstellungen vor allen Dingen der rechten Akteure entgegengesetzt.
Annette Henninger hat zusammen mit Ursula Birsel das Buch herausgegeben: Antifeminismen, Krisendiskurse mit gesellschaftsspaltendem Potenzial, mit einem Fragezeichen am Ende. 35 Euro kostet dieser Forschungsband und ist bei Transkript erschienen. Frau Henninger, Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
So bewundernd wir Deutsche ja oft auf die Schweizer Basisdemokratie schauen, so wenig können wir es dann auch wieder fassen, wie jung das Frauenstimmrecht in unserem Nachbarland ist. Seit gerade mal 50 Jahren dürfen die Schweizerinnen wählen und abstimmen gehen. Zwei Sammelbände aus der Schweiz, die widmen sich jetzt diesem 50. Jubiläum mit Texten, Porträts und Interviews. Und Stefanie Müller-Frank hat beide Bände für uns gelesen. Hallo nach Basel.
Ja, hallo.
Ja, fangen wir erstmal mit der grundlegenden Frage an. Warum hat das denn in der Schweiz so viel länger gedauert als bei uns?
Ja, unfassbar, oder? 1971 war das. Ich konnte es selber nicht glauben. Viele Schweizerinnen haben das also noch selbst erlebt oder sogar dafür gekämpft. Und vordergründig kann man bestimmt sagen, dass die Schweiz generell so bei Gleichstellungsfragen immer ein bisschen hinterherhinkt. Also die Tradition ist wichtig, man tut sich schwer mit Veränderungen, aber es ist durchaus auch strukturell bedingt. Also die späte Einführung des Frauenstimmrechts hat auch mit der direkten Demokratie zu tun. Weil nämlich das Frauenstimmrecht, also die Einführung, brauchte eine Verfassungsänderung. Und eine Verfassungsänderung in der Schweiz ist nur möglich, wenn die Mehrheit der Schweizer bei einer Volksabstimmung dafür stimmt. Und solange es kein Frauenstimmrecht gab, waren das ja nur Männer. Und die haben die Einführung des Frauenstimmrechts 1959 bei der ersten Abstimmung noch abgelehnt. Haben also eigentlich ihren Frauen, Töchtern, Müttern, Schwestern die demokratischen Rechte verwehrt, über die sie selbst verfügt haben. Einfach, weil sie ihre Macht und ihre Privilegien nicht teilen wollten. Und 1971 dann, also bei der zweiten Volksabstimmung, kam es zu einer klaren Mehrheit. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass es einfach den Schweizern im Ausland zu peinlich wurde. Und was ja noch krasser ist, im Appenzell hat es noch 20 Jahre länger gedauert, also auf kantonaler Ebene. Weil dort durften die Frauen sogar bis 1990 nicht wählen, nicht abstimmen gehen und natürlich auch nicht kandidieren. Einfach weil die Männer da dreimal dagegen gestimmt haben. Und dazu gekommen, dass es eingeführt wurde, war eigentlich nur, weil das Bundesgericht ist eingeschritten und hat die Appenzeller dazu verdonnert.
In ein paar Wochen ist jetzt also dieses 50. Jubiläum. Diese beiden Bücher, was sind das für Bücher?
Ja, es sind zwei Sammelbände mit Texten, Porträts und Interviews. Und beide nehmen eigentlich das Jubiläum zum Anlass, um nochmal zurückzuschauen und daran zu erinnern, was die Frauen damals erkämpft haben. Ist also durchaus beides eine Würdigung der Pionierinnen. Und gleichzeitig nehmen sie aber das Jubiläum zum Anlass für eine kritische Bestandsaufnahme. Also mal zu schauen, wie weit steht es denn jetzt tatsächlich mit der Gleichberechtigung und wie sieht unser Alltag heute aus?
Fangen wir mal mit dem Band von Isabel Rohner und Irene Scheppi an. Die beiden haben das Buch geschrieben, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Dafür haben sie 25 Frauen ausgewählt, die sich zu Demokratie, Macht, Gleichberechtigung äußern. Dieser Titel, 50 Jahre Frauenstimmrecht, der klingt ja sehr seriös, fast ein bisschen trocken. Wie liest sich das?
Ja, das ist es auch. Also es werden ziemlich viele Zahlen und Studien zitiert und auch mit Fußnoten belegt, aber es ließ sich nicht trocken. Also ich habe fast nichts überblättert eigentlich, einfach weil die einzelnen Beiträge kurz sind und abwechslungsreich. Also sowohl von der Form her, es sind Analysen, Interviews, Porträts, es ist auch ein Comic dabei oder ein Songtext, aber auch so was die Frauen angeht. Also es sind Frauen unterschiedlichen Alters und Hintergrunds und ich fand es vor allem deswegen spannend, einfach weil so viele kluge Frauen zu Wort kommen, die wirklich was zu sagen haben. Also die erste Bundesrätin ist zum Beispiel dabei oder die erste Bundesrichterin, aber auch eine Unternehmerin, eine Regisseurin, eine Diplomatin zum Beispiel oder eine Clownin oder auch eine junge Klimaaktivistin.
Und wie sehen die Entwicklung in Sachen Gleichberechtigung in der Schweiz?
Ja, recht realistisch, fast ein wenig ernüchternd, finde ich. Also Samira Marti, das ist eine junge Parlamentarierin, die erzählt im Interview, dass sie sich noch immer sexistische Sprüche anhören muss in Sitzungen, wo sie als einzige Frau dabei ist Und sie hat beschlossen, sie wirft dann einfach mit Stiften, weil sie keinen Bock mehr hat auf Erklärungen und auch nicht irgendwie sich immer unterbrechen lassen will bei der Arbeit.
Wenn wir jetzt auf das zweite Buch gucken, das ist von den Journalistinnen Rita Joost und Heidi Kronenberg. Das hat jetzt einen deutlich weniger nüchternen Titel, nämlich Gruß aus der Küche. Ist aber ja vermutlich kein Kochbuch zum Jubiläum, oder?
Nein, ist kein Kochbuch. Und die Küchenanalogie ist vielleicht auch ein bisschen bemüht, die braucht es gar nicht. Denn die Texte sind überwiegend toll. Also sie sind ein bisschen literarischer und humorvoller noch, oft auch persönlicher und kämpferischer. Und Gruß aus der Küche heißt es vermutlich, weil viele der Protokolle aus dem Alltag der Frauen stammen. Also sind auch Erzählungen dabei, ein Gedicht oder ein fiktiver Brief. Und vielleicht mal zwei Beispiele. Es gibt zwei Erzählungen, die wirklich aus der Sicht von Großmüttern geschrieben sind. Und die wundern sich, warum eigentlich ihre Enkelinnen immer noch für Frauenrechte auf die Straße gehen müssen. Und weil sie aber Großmütter sind und sich solidarisieren wollen mit den Enkelinnen, stricken sie für die rosa Mützen, sprich Pussyhats. Hm. Ziemlich schmerzhaft war die Bilanz von Simona Isler und Anja Peter. Die beiden Historikerinnen, Mütter und Hausfrauen, haben nämlich ausgerechnet, dass Frauen in der Schweiz pro Jahr 100 Milliarden Franken, also ungefähr 110 Milliarden Euro weniger verdienen als Männer und das bei gleichen Arbeitsstunden. Das heißt auch, dass sie nachher 40% weniger Rente haben. Und deswegen fordern sie gleichen Lohn und gleiche Rente für die Frauen, vor allem aber Geld und Zeit für all die Gratisarbeit, die ja nach wie vor immer noch meistens Frauen verrichten. Also Geld für jeden Einkauf, jede Windel, jedes Gute-Nacht-Lied und auch jeden Elternabend. Und man kann sich vorstellen, die Bilanz der beiden zum Jubiläum fällt dementsprechend hart aus. Sie fragen nämlich, was sollen wir mit dem Wahl- und Stimmrecht, wenn wir vor lauter Arbeit keine Zeit mehr haben für Politik?
Sie, Stefanie Müller-Frank, Sie arbeiten als deutsche Journalistin in der Schweiz. Sie kennen also beide Perspektiven. Mhm. Für wen sind denn diese Bücher? Sind die auch für uns in Deutschland spannend?
Ja, ich finde schon. Also generell erinnern die Bücher ja mal daran, dass die demokratischen Rechte, die wir haben, nicht selbstverständlich sind. Und was, glaube ich, für viele deutsche Leserinnen nochmal spannend und auch überraschend möglicherweise ist, dass die Schweiz einfach nicht so das Musterland ist, für das es oft gehalten wird. Also viele Deutsche schauen ja so bewundernd auf die direkte Demokratie und denken, die Schweiz sei so fortschrittlich auch sonst. Aber tatsächlich ist das bei frauenpolitischen Anliegen oder generell in Sachen Gleichstellung überhaupt nicht so. Also ein Beispiel vielleicht, die Elternzeit, die gibt es in der Schweiz gar nicht, sondern die Frauen müssen wirklich nach 3,5 Monaten wieder arbeiten und der Vaterschaftsurlaub, also das heißt wirklich Urlaub, ist gerade mal 14 Tage.
Oh.
Und das erst auch seit Anfang des Jahres, also seit Anfang 2021. Doch letztes Jahr hatten die Väter einen Tag Urlaub nach der Geburt ihres Kindes. Also ungefähr so viel, wie sie bekommen, wenn sie umziehen müssen.
Krass.
Und das ist, glaube ich, auch was, was uns in 50 Jahren niemand mehr glauben wird.
Stefanie Müller-Frank im Deutschlandfunk Kultur über 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Wir haben gesprochen über zwei Bücher. Einmal Gruß aus der Küche, Texte zum Frausein, herausgegeben von Heidi Kronenberg und Rita Joost. Der kostet 22 Euro und ist im Rotpunkt Verlag erschienen. Und über das Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht, herausgegeben von Isabel Rohner und Irene Scheppi. Der kostet 34 Euro und ist im Limmert Verlag erschienen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.